vorbei.
Also ich wollte noch mal fragen, wie das denn so gegangen ist in den Verhandlungen, als es dann zu den ersten Verurteilen gekommen ist. Wie ist das so gelaufen? Wie hat das Gericht sich verhalten? Wie hat die Polizei sich verhalten da als Zeugen und so?
Ja, also nochmal vorab würde ich sagen, also dass drei Leute verurteilt worden sind, zu zeitigen Freiheitsstrafen von 14 Monaten bis 30, das haben wir schon mal gesagt, dass ungefähr zehn weitere Leute Bewährungsstrafen gekriegt haben. Vorwürfe waren schwerer Widerstand, gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch und schwerer Landfriedensbruch. Die Beweislage bei Zeugenverfahren ist nämlich immer relativ schlecht, weil das Erinnerungsvermögen eines jeden sich eigentlich relativiert. Was wir festgestellt haben oder was ich zu den drei Verfahren, wo ich die Urteile gelesen habe, sagen kann, und das sind die ersten drei, von denen wir geredet haben, ist das, dass die Zeugenaussagen, also was wir generell vermuten, aber was anhand des Urteilstenors festzustellen war, von polizeilicher Seite aus abgesprochen waren. Die waren ganz klar aufeinander getimt. Und trotzdem gab es eben bei fünf Beamten dann immer noch unheimliche Widersprüche. Also zwei, drei haben dasselbe gesagt, so ungefähr, naja, und so und wie. Und auf Vorhalt der Richter und Staatsanwälte, die natürlich auch immer tendenziös immer das von den Herren Polizeibeamten wissen wollen, was sie sowieso glauben, also es schon so ein gewisses Präjudiz auch bestanden haben, das sie dann aufgenommen haben, waren halt andere Polizeiaussagen so lächerlich, dass sie überhaupt nichts verwerten konnten. Aber
So war
vorhalt.
es zum Beispiel beim Guido, da ging es speziell als Erkennungszeichen um ein Halstuch. Und da hat einer gesagt, er hätte ein braunes gehabt, einer hat gesagt, er hätte ein schwarzes gehabt, einer hätte ein rotes gehabt. Und trotzdem ist er verurteilt worden. Also es war so ein Palästinensertuch, was sie so als Erkennungszeichen auch benutzt haben.
Na, es gab also in den ersten Verfahren, also soweit die Verteidigung das so im verglichen hat mit anderen Verfahren, die dann eigentlich so auf dem Standpunkt unter normalen Bedingungen, wenn es nicht so einen politischen Charakter hätte, das wären dann sozusagen alles glatte Freisprüche. Aber die sind, weil es einen politischen Charakter hat, ebenso glatt verknackt worden. Und recht symptomatisch oder bezeichnend ist auch, in einem früheren Verfahren gab es mal einen sehr jungen Polizeibeamten, der ist noch nicht so lange dabei. Der räumte also recht freiwillig ein, dass auf der Behörde das im Einzelnen abgesprochen wäre, das Verfahren. Konnte natürlich dann Namen, Zahlen oder Daten, Einzelheiten hat er jedenfalls nicht genannt, weil er sagte, so weit dürfe er hier nicht gehen und da würde er sich belasten und was weiß ich. Der hat jedenfalls gesagt, die Polizei spricht es halt ab. Das war aber ein Einzelner, die anderen haben das natürlich nie wieder gesagt. Ob der noch im Polizeidienst ist, kann man dann bezweifeln.
Also der hat speziell in einem dieser Verfahren dann auch seine Aussage zurückgenommen und hat gesagt, er könnte dazu nichts sagen, weil er von seinen Kollegen beeinflusst worden wäre.
Und dann die Argumentation, so wie von Anfang an läuft es halt in etwa von der Staatsanwaltschaft und von Richtern auch so, man schneidet alle politischen Momente, die Hausbesetzer ziehen ja nun zurecht hat oder die ganzen Sauereien, die hier so passiert sind, die schneidet man von vornherein ab. Es wird dann praktisch immer plädiert, schwere Straftaten, Landfriedensbruch ging immerhin bis zu 10 Jahren, schwerwiegende kriminelle Taten, das Leben der Beamten und Steine schmeißen wäre eine ungeheuer schwierige Angelegenheit. Und. So wird dann etwa argumentiert. Und in so einer, ganz zu Anfang gab es so verschiedene Rechtsbehelfe gegen die Haftsituation. Und da hatte nun auch unser höchstes Gericht mal gesagt, all die Steinewerfer, die kriegen alle furchtbar eins auf den Deckel und die müssen alle sitzen und Bewährung gibt es überhaupt nicht. Mit diesem einen Beschluss ist dann also unheimlich lange rumgewedelt worden und die Urteile waren auch entsprechend hart. Später wurde dann zwischendurch mal eingeräumt, gäbe zwar so ein Problem, das wäre auch richtig politisch versaut, aber allein Steine schmeißen dürfte man nicht. Man müsste eben die friedlichen Besetzer von den unfriedlichen Steinewerfern unterscheiden. Inzwischen sagt sogar die Staatsanwaltschaft mal, das wäre so ein Problem mit den Häusern, aber so ging es halt irgendwo nicht. Naja, so, was stimmt denn da nicht?
Also das ist das mal so, dass der Beschluss kam und dann haben sie sich nach der einen Patrouille haben sie sich sofort umgestellt. Das haben wir aber damals auch.
Also nach dem Urteil kam mit zu dem hohen Urteil von dem Alfred muss man sagen, dass der auch Vorstrafen schon hatte, der saß 8 Jahre im Knast und dann haben sie halt gesagt, hier kriminelle Energie und der kriegt jetzt nochmal doppelt eins drauf. Und das war ein Urteil, das ist Also das war so, die ersten beiden Urteile gab es im Januar, Februar, also wo es 14 und 18 Monate Knast ohne Bewährung gab. Dann gab es ein paar Urteile mit Bewährung, also so 8, 12 Monate mit Bewährung, dazwischen auch zwei Freisprüche. Und dann gab es ein Urteil, also das von dem Alfred 2,5 Jahre, eben wo ihm angelastet wurde, dass er eben schon des Öfteren wegen einiger Delikte im Knast saß.
Vielleicht können Sie etwas kurz zusammenfassen über die Radikalisierung und das da ist man sehr
hat man Angst.
Ja, da hat man sehr Angst vor und auch in die Zeitungen und so schreibt man darüber. Und wir haben darüber geredet, aber es ist vielleicht gut, etwas darüber zusammenzufassen.
Ja, wie meinst du denn das mit der Radikalisierung? So?
Ja, ja, was Sie gesagt haben, die Leute, die Hausbesetzer wollten nur wohnen in die Hausen, und, aber es gibt immer die Stadt mit der Repression und dann kann man nichts an etwas anderes denken als man muss die Stadt erschießen oder kämpfen und man greift an einem Moment, soll man nach der Waffen greifen. So ist es bei uns.
Es sind halt Diskussionen, also dass auf der einen Seite es eben unheimlich schwierig ist bei dieser Bullenpräsenz, gerade wenn ein Haus geräumt wird und es da halt dazu kommt, gegen die Bullen was zu machen und Steine geworfen werden, dann die Leute gepackt werden, so und so lange verknackt zu werden. Das ganz klar, das ist eine Sache, da haben die Leute Schiss vor. Und das ist auch eine Sache, die ist auch nicht sehr effektiv. Dann ist halt darüber diskutiert worden, eben auch eben kleinere Gruppen zu bilden und also mit Leuten, also die man kennt, sehr lange schon kennt, zu denen man auch Vertrauen hat und dann eben dezentral was zu machen.
Ja, ja. Aber ich meine nicht, was die Leute hier tun, aber was sie ja.
Wir sind jetzt beim Hungerstreik.
Das ist
die Hungerstreik-Problematik. Und ja. Das ist auch der Unterschied, was wir mit der Kugelstraße diskutiert haben, Oranienstraße oder Luckau oder Frenkelufer, wo der Staat eben versucht hat, zwischen Guten und Bösen zu trennen. Und der Hungerstreik dann auch reinkam, wo natürlich eine Szene vorhanden ist, die seit Jahren Knastpolitik betrieben hat, mit sehr wenig Erfolg, außer individuellen Einzelerfolgen, wo die Auseinandersplitterung der Guerilla sehr, sehr, habt ihr ja vielleicht auch mitgekriegt, zwischen 2. Juni und RAF, wobei der 2. Juni hier in Berlin an sich noch, wenn man überhaupt sowas sagen kann, schon Fundament hatte oder eine Verankerung in der Bewegung drin hatte. Da kam der Hungerstreik eben dazu und diese Gruppen, die auch in dieser Häuserbewegung mit drin waren, ob die jetzt aufgesprungen waren oder nicht, das soll man jetzt mal nicht beantworten. Ich kann das auch nicht. Ich weiß nicht, ob das jemand leisten kann. Da gibt es tausende Meinungen dazu. Aber hat natürlich, wie der Hungerstreik angefangen hat, haben die Leute, die dann jahrelang in den Bereichen gearbeitet haben, sehr wohl den Hungerstreik dann in die Diskussion der Bewegung reingebracht. Und da hat sich auch eins ergeben, da hat sich eine Solidarisierung von Teilen, aber breiten Teilen der Hausbesetzerbewegung mit den Zielen des Hungerstreiks ergeben. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass es, und das muss man halt ganz klar sagen, dass es eine in der Knastbewegung auch wieder Widersprüche gibt. Eine, um das mal grob zu schildern, gibt es eine Richtung, die zwischen sozialen und politischen Gefangenen nicht unterscheidet und nur sagt, es gibt soziale Gefangene, und eine andere Richtung, die sagt...
Nee, die sagt, wir sind alle politische Gefangene. Also die sind alle politische Gefangene und nicht jetzt halt sagt nur die Raffiosis, das sind die politischen Gefangenen. Ne? Dann gibt es halt wieder die andere Seite, eben so Spektrum Antifas, die eben halt eben die also nur die Hungerstreikenden RAF Leute unterstützen. Also da muss man auch dazu sagen, dass am Anfang der Hungerstreik eben breiter getragen wurde. Da haben hat nicht nur die RAF sich am Hungerstreik beteiligt, sondern es waren auch, war der 2. Juni, Leute aus Moabit, also Sozialknackis, und da war auch noch das Spektrum breiter. Ne?
Aber wenn ich mich an die Diskussionen damals im KUK erinnere, bei der Frage, inwieweit die Leute aus den besetzten Häusern sich mit Knast beschäftigen, da kam am Anfang relativ deutlich raus, dass so verschiedene Leute aus den Häusern in diesen Zusammenhängen, die wir mal geschildert haben, eingefahren sind, aber dass die Besetzer mit Knast oder Knastgruppen oder Knastpolitik erstmal nicht so viel am Laufen hatten, obwohl eine Reihe von Leuten eingefahren sind. Die hat nichts, fast nichts damit am Laufen, und es wurde ihnen eigentlich immer mühsam erklärt, also hört man zu, wie ihr selber seht, und zunehmend so der Fall ist, kann man hier furchtbar schnell aus falschen Gründen, ne, auch unschuldig, falls der Knast ist nah dabei, das kann sehr schnell passieren, dass man einfährt. Nachdem die das so mal einigermaßen mitgekriegt haben, dass sie schon was damit zu tun haben, ne, und man schnell einfahren kann, haben sie dann auch aus vielen Häusern so Plakate über Knast und dann in dem zeitlichen Zusammenhang auch über den Hungerstreik mit rausgehängt. Aber das Problem haben sie zunächst gar nicht im Kopf gehabt. Und zum Hungerstreik haben sie dann auch was gesagt und gemacht und getan, aber im Prinzip ist von Anfang an da sehr wenig davon zu hören gewesen. Jetzt beschäftigen sie sich mehr damit, aber das hat nicht so eine lange Geschichte. Die Besetzung der Häuser ist die eine Seite und Knast ist immer noch eine andere Seite.
Obwohl versucht worden ist, von gewissen Kreisen das umzufunktionieren, da kommt man nicht dran vorbei. Aber das ist eine interne Diskussion, die wir nie nach außen führen.
Das ist hier vollkommen isoliert.
Also das hat sich durch die letzten Phasen der Bewegung hat sich das verändert. Aber es geht auch nur, also lass mich ganz kurz, es geht nur meines Erachtens auch darum, dass man das ist das Wesensmoment, dass die politischen Kräfte oder auch so wir auf jeden Fall solidarisch mit der RAF sind, was die Hungerstreikforderung bezüglich der Haftsituation anbelangt. Der Kriegsgefangenenstatus wird in den Knastgruppen, das wollte ich vorher, darum habe ich so relativ weit ausgeholt, wird eben auch differenziert. Die RAF fordert Kriegsgefangenenstatus und indirekt Zusammenlegung, was Hochsicherheitstrakt mehr oder minder bedeutet, während die andere Seite ganz klar gegen Hochsicherheitstrakte, für Normalvollzug, für Integration ist. Und das sind Forderungen, die auch in breiteren Teilen der Bewegung früher also wirklich vertreten werden und auch verbreiterbar sind. Das sind Hungerstreikforderungen, die sich auf den Hungerstreik beziehen und nicht auf den bewaffneten Kampf.
Aber trotzdem, gerade da in dem Punkt gab es eben eine Radikalisierung, weil eben unheimlich viele Leute eingefahren sind wegen Unterstützung des Hungerstreiks. Das ist 129a Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Ne? Und das hat es zu früheren Zeiten, also allein
kein Mensch
in Westdeutschland, aber ja, jede
das
Menge. Also bei der Spiegelbesetzung, selbst die Eltern der Hungerstreikenden haben ein Verfahren drauf gekriegt. In Karlsruhe 10 Leute, weil sie Parolen an die Wand geschmiert haben. Dann in Nürnberg waren auch unter den Leuten, die vor dem Kommen verhaftet worden sind, waren Leute, die Flugblätter über den Hungerstreik hatten mit den Forderungen. Die sitzen jetzt noch im Knast wegen Unterstützung. Nee, die sind nicht raus.
Ja, mindestens kann man festhalten, dass überall, wo Leute unterwegs sind und verteilen Luftblätter oder sprühen rum, da steht irgendwas über die RAF-Forderungen, Kriegsgefangenenstatus oder Solidarität mit der RAF. Also wie der Staat irgendeine Verbindungslinie, sei es Werbung, Unterstützung zur RAF ziehen kann, da sind sie auch, schlagen sie auch wirklich unheimlich zu. Das ist in Berlin nicht der Fall, weil hier weniger Flugblätter da verteilt werden. Sie ist in dem Zusammenhang keine eingefahren. Aber wo es eine Gelegenheit gibt, ne, die Leute mit der RAF über Straßenstraße zu überziehen. Und da machen sie das aber auch mit ziemlich großer Härte. Wo sie einen erwischen mit irgendeinem Flugblatt, fährt er auch gleich ein. Das heißt nicht, dass er jetzt ein Jahr sitzt oder so, aber da sind sie sehr drauf. Da sind sie unheimlich dagegen und machen alles Mögliche.
Wobei hier halt so diese RAF-Linie nicht in dem Maß jahrelang integriert war oder so Gruppen gab, die das in der Breite, in der Bewegung vertreten haben, sehr wohl, aber kein Background hatten, sondern eher so diese soziale Komponente oder von mir aus auch jeder soziale Gefangene ist natürlich, halte ich auch verkrampft die Parole, aber kommen noch eher hin. Also die Hauptforderung der 2. Juni-Leute war eben Integration in den Normalverzug. Das ist die einzige richtige Forderung, die man da stellen kann. Diese ganzen anderen Privilegienforderungen halte ich für... Aber es ist eine ganz persönliche Auffassung. Das ist eine ganz, ganz persönliche Auffassung. Halte ich für ganz, ganz großen Krampf. Und in Berlin, hat Hartmut schon gesagt, ist der Zugriff auch relativ gering. Die trauen sich nicht mit diesen Verfahren da auch noch anzukommen. Da gibt es eine Amerika-Hausbesetzer-Prozess, das war auch so einer der Anfänge dieser Bewegung. Also das ist nicht dieser Bewegung, sondern das spielt halt auch mit rein, wo sich Leute aufs Amerika-Haus gesetzt haben. Die haben wegen Unterstützung von einer terroristischen Vereinigung was drauf gekriegt. Aber
es ist fallen gelassen worden.
Am Anfang haben die wegen ermittelt und dann haben sie sich umgestellt. Das war doch nur der 146 Ding, aber das kann man nicht diskutieren.
Vielleicht wollten sie nicht länger verhandeln, wir sitzen da schon fast ein Jahr
ja, auf der Geschichte. Zudem, aber das ist jetzt so relativ unwichtig.
Das reicht dann ja.
Ich denke, das ist gut.
Ja, aber auch Lithium, die war Scheinbomben zu mit Baumwolle der Farbe schon um. Ich fand halt das ist schlimm. Aber der
politiewagens erbij staan, vol met jongens. En de hele nacht door veel meer politie-surveillance door de hele stad bij punten waar eventueel gekraakt zou kunnen worden. Dus dat was een kleine controle van als het nou is, wat gebeurt er dan? Dus het moet gewoon goed voorbereid worden, het hele zaakje.
angels, but I could have been wrong. Searching my cave, can't find what they're looking for. Waving me through to cry of a song.
Maar is het niet zo als hier in Amsterdam dat nou dan 200, 300, 400 krakers komen die elkaar ondersteunen en die dan op een gegeven moment verzet bieden tegenover de politie?
Nou, ik denk als we zouden zeggen volgende week dan en dan komt iedereen er naartoe, dat je misschien met 10 of 20 mensen staat. En dat is natuurlijk ook een kwestie van, enerzijds is de woningnood niet zo groot als hier in Nederland, in Oostenrijk. Daar hebben we relatief veel mensen toch wel een woning. Aan de andere kant is Salzburg een toeristenstad. En dan worden de woningen ontzettend duur betaald. Omdat het festspielstad is, dus de mensen die verhuren het liever 2 maanden in de tijd dat die festspielen zijn, voor een hele hoge prijs, als dat ze nou die woning meteen een jaar lang laten bewonen door iemand die het echt nodig heeft. Dus dat drijft de prijs ontzettend hoog, ook het toerisme daar. Nou ja, dan krijg je dat soort prijzen die je hier ook kent voor een etage, weet ik voor hoeveel 100 gulden, die mensen niet kunnen betalen. En speculeren en dat soort dingen zijn allemaal wel aanwezig. Maar ja, de kracht en de nood is waarschijnlijk toch nog niet zo groot. Het moet nog groeien. En er zijn ook niet zoveel. Kijk, hier heb je veel werkelozen ook en zo. En toch een progressievere studentenbeweging. En die missen daar ook. Er zijn steeds kleine groepjes. Er zijn wel studenten, maar er zijn heel weinig werkelozen bijvoorbeeld. Er zijn haast niet. Het is gewoon wel goed natuurlijk. Maar aan de andere kant zie je het grote potentieel aan werkelozen. Ze hebben tijd vrij om aan de maatschappij te werken. Nou ja, dat is nog maar net de vraag bij die jongens die toch al werken. En die daarna eigenlijk zo moe zijn of geen puf hebben. Nou ja, dan is het toch weer een klein studentengroepje. Die dus zich nu daarmee bezighoudt, de woningscomité heeft enzovoort.
Hoe komen die studenten die in Salzburg wonen, hè? Salzburg heeft ook een universiteit, hoe komen ze dan aan een kamer als het daar zo duur is en er niet gekraakt wordt?
Ja, heel vaak gaat het over een realiteitenbureau. Hoe heet het hier?
Makelaarsbureau.
Maar het is ontzettend duur. Je moet 2 keer huur voor 1 maand betalen, waar je helemaal niet erin woont. En ja, dat is ontzettend erg. En dat is, geloof ik, 1 punt waar heel veel mensen van de bevolking ook tegen zijn. Waar die mensen echt kan pakken, op die manier een beetje. Ja, en anders ja, ga je zoeken via de krant of via kennissen. Maar heel vaak krijg je 1 kamer in 1 flat bij 1 gezin. En je wordt controleerd. De hospitaal zegt, je mag niet laat naar huis komen of geen bezoek of niet roken of zo. Nou, is helemaal niet vrij.
En wat betaalt een student of een woningzoekende, een jongere, daar zo gemiddeld voor een kamer?
Nou, tussen 200 en 300 gulden.
En, één klein kamertje.
En wat is, hoeveel procent van het inkomen is dat? Van de gemiddelde jongere of gemiddelde student?
Als je een beurs krijgt, het hoogste is 500 gulden per maand. Maar er zijn niet veel die echt heel die beurs krijgen.
Dus is de helft meer dan de helft van iemand zijn inkomen? Gaat dan aan huur? Ja, welke groepen, je had het net al een beetje erover, zijn er vooral bereid tot kraken? Zijn dat...
Dat zijn die studenten. Dat zijn vrouwengroepen die ook weer grotendeels uit studenten bestaan. Nou, ik denk die niet 1, 2, 3 mee zouden doen, maar die dus direct belang erbij hebben. Dat zijn de zandelen, dat zijn de klosjaars die... Die dus in ook dagloosheim wonen, dus waar ze een onderdak krijgen, maar niet een eigen woningje hebben of zo. Dat zijn mensen die denk niet direct erbij zijn, maar eventueel wel actief zouden worden of zo. Nou, voor de rest is het, zoals ik al zei, er zijn geen werklozen en weet ik veel wat. Het is vrij studenten aangelegenheid.
En werkende jongeren bijvoorbeeld?
Welke jongeren bedoel
je? Werkende jongeren? Arbeiden?
Jonge arbeiders.
Of jonge arbeiders?
Ja, jonge arbeiders.
Die zijn eigenlijk... Het is in Oostenrijk zo, dat heb je dan met de politieke partijen te maken. Je hebt 4 partijen. Waarbij je de FP hebt, Vrijheidsliedje, die dus fascistoïde... toch wel aangelegd is. EVP, die christelijke partij. En dan heb je dus een soort PvdA. Maar ja, waarbij denk ik onze PvdA dan links buiten moet zien van die... die maken dus... En dan heb je dus nog een communistische partij die erg klein is. Dan houdt het op. En de jongens zijn zo blij dat ze met zo weinig zijn, dat eigenlijk de politiek van elke partij dan op hetzelfde neerkomt. En ze de diensten met elkaar uitmaken. Nou, dan zie je ook dat jongerenbewegingen en alles wat er in het land is, jeugdcentra, het is allemaal politiek. Je hebt 1 jeugdcentrum, dat is van rood. 1 jeugdcentrum, dat is zwart. Eentje is blauw. Nou, je hebt het zelfs bij de wegenwacht. Je hebt een rode wegenwacht en je hebt een zwarte wegenwacht. Je hebt het bij jeugdbewegingen precies hetzelfde. Dus je hebt geen jongerenbeweging waarvan je kan zeggen die is uitgesproken links of weet ik wat. Vooral met werkende jongeren dan. Je hebt jongeren, die zijn al richting SPU, dus richting beetje socialisten. Waarbij je wel moet zeggen dat de jongeren een vrij grote tolerantieruimte hebben binnen die partij, binnen de Socialistische Partij. De Jusos, jongsocialisten, die dan, het lijkt het toch erg goede dingen doen en een beetje beweging erin brengen, maar uiteindelijk toch weer langzaam opgenomen worden in de partij, tot ze partijbureaucraten worden en het afgelopen is. Je hebt in Wenen eigenlijk alleen een beetje de punkbeweging, maar voor de rest, als ik als een punkje door Salzburg zou lopen, nou, ik heb het gevoel dat ik opgepakt word, of in ieder geval kijkt iedereen me aan van, nou, dit is een jongen, dat was in de tijd van Ali niet meuklig, zeggen ze dan, weet je wel. Dus ik bedoel, als mij onderhalen of Hitler, was het niet mogelijk, zoiets. Nou ja, daar word je voortdurend op de straat mee geconfronteerd. Dus dat is gewoon met die werkende jongeren ook. Ik bedoel, allemaal partijen. Die hoort
ja, dat is ook erg moeilijk. En ook tegen een grote samenwerking op een grote basis. Als je bijvoorbeeld een demonstratie hebt tegen fascismus, dan hebben de communisten een eigen demonstratie, dan de Maoisten een eigen demonstratie en zo gaat het verder. Es staat ook onder de linkse groepen helemaal geen samenwerking, altijd ruzie en zo.
We'll be right back.
Dus je zou, als je een kraakbeweging zou willen opzetten in Oostenrijk, geen steun kunnen krijgen van de jongere bewegingen.
Nou, heel moeilijk. Ik geloof dat eerst elke politieke groepering probeert om te zeggen, wij doen het en wij zijn ervoor. En dat sluit heel veel andere mensen uit die gewoon geen zin hebben om nu bij de ene partij lid te worden of zo.
Ja, dat is erg Duits en Oostenrijks dus ook, om voor de revolutie al theoretisch te gaan bepraten van jongens, hoe gaan we het doen en zo. Tenminste, dat heeft het gevoel heb ik en ja, die discussies spelen ook steeds van nou, dat kun je niet doen, want daar staan wij als Maoïsten of daar staan wij als Trotskisten of daar staan wij als communisten, kunnen wij daar niet achter staan. Dus dat betekent dat er gewoon ja, uiteindelijk niks gebeurt. Of het zijn allemaal kleine jongens, nou, die doen we dat en die anderen doen omdat ze daar niet helemaal achter kunnen staan. Een eigen demonstratie of weet ik veel wat. Maar ja, het zijn in principe allemaal mensen die wel aan de maatschappij zouden willen werken. Maar die uiteindelijk dus nog niet praktisch daaraan werken. En waarbij dus, ik denk, een beweging als een kraakbeweging de mogelijkheid zou moeten bieden om daar een beetje eenheid in te krijgen. Wat soms bij muziek dus gebeurt, bij punk of weet ik veel, waarbij een beetje eenheid ontstaat door iets gemeenschappelijks, zou het ook kunnen ontstaan door een kraakbeweging. Maar er ligt nog een hele hoop werk. Wij liggen denk ik 15 jaar achter of zo, als je gaat vergelijken met andere centra.
Je zei net dat er in Salzburg nog niks gekraakt is, hè? En in Linz wel. Wordt er verder in Oostenrijk al gekraakt?
Er is één keer is er een groot gebouw gekraakt. Daar hebben ze toen Arena heet dat. Dat was in 5 of 76. 76 geloof ik. En daar hebben ze toen gebruikt als theater. En als muziekgroep enzovoort. En toen heeft de gemeente het geloof ik gekocht.
Nou, dat was dan helemaal legaal en zo. En dan opeens kwam discussie omdat een beetje shit wordt verkocht en zo. Ja, en dan zag de gemeente helemaal niet meer zitten. En dan kwam de discussie en ineens ja, zeiden ze, nou, het gaat niet door. En wordt alles afgebroken en gewoon gesloten. De mensen gewoon, ja, wordt gezegd, jij moet weggaan. En die mensen die daar zich echt een beetje verzet hebben, die worden naar de politie gebracht en zo, hebben ze meegenomen.
Op welke wijze hebben die mensen zich verzet?
Ja, ik weet niet zo goed. Ik weet, ja, dat een paar gewoon daar blijven zitten bijvoorbeeld. Als er gezegd wordt, de politie komt, als opruimen en zo weggedragen. Op die manier.
Geen gewelddadig verzet?
Nee. Maar je kan er wel zeker zijn dat je dus ongelooflijk gepakt wordt dan gerechtelijk ook. Omdat je rechten niet groot zijn of niet heel. Ik bedoel, en dat is natuurlijk ook kijk, geval als je naam niet noemt en zo. Nou, dat is in Oostenrijk niet mogelijk.
Trapped us down.
zou me zeer verbazen als je daar je naam niet, dan slaan ze dus nooit wel uit. Wij weten dus wel van jongens en het meegemaakt dat je dus bijvoorbeeld met een natte handdoek waar een knoop in zit, op je rug geslagen wordt. En dat doen ze daarom dat de dokter dan na de hand niet kan vaststellen dat het echt zo is. En daarom zo'n natte handdoek, dan heb je dus het effect dat je dat niet duidelijk kan zien. Dus proberen ze dus... Ja, dat is gewoon fascistoïde politie waar je mee te maken hebt, waar je van tevoren mee moet rekenen. En geweld, daar roept zoveel tegengeweld op. En zo'n justitieapparaat wat je tegen je hebt, dat je daar best wel van schrikt. Aan de andere kant schrikt de gemeente ook wel van beweging, al doet zich maar heel weinig, zo'n woningscomiteetje wat dan opgericht wordt. Nou ja, daar scheiden ze al van in hun broek, want ze hadden al gezegd, nou, ze zouden eventueel wel een huisje kunnen krijgen waar ze een bureautje in kunnen richten en zo, weet je wel. Dus dan de repressieve tolerantie, die is dan opeens wel groot, maar ja, inperken, dat het controleerbaar blijft. Dus stop ze maar in een huisje, laat ze maar wat dingetjes doen en zo. Maar niet meer dan dat, en goed in de gaten houden.
Uit welke motivatie willen jullie gaan kraken? Want hier wordt bijvoorbeeld gekraakt natuurlijk vanwege de woningnood, maar ook bijvoorbeeld omdat je in een groep wil wonen, hè? Omdat er helemaal niet voor woongroep gebouwd wordt. En omdat je ook nou, bij het bureau dat huizen toewijst aan woningzoekenden, word je als groep eigenlijk helemaal niet erkend als woningzoekende. Is dat in Oostenrijk ook zo, dat mensen in groepen willen gaan wonen?
Ja, het is wel zo dat ze in groepen willen gaan wonen, maar dat is nog niet zo breed. En dat is ook niet de motivatie om iets te kraken. Motivatie is alleen dat je niets kan vinden of dat het ontzettend duur is. En dat er een heleboel woningen zijn die gewoon leeg staan.
Staat er wel heel veel leeg?
Ja, ik kan geen aantal noemen, maar er is wel veel.
Ja, de... Men zegt in ieder geval meer dan 3000. Voor een kleine stad van Salzburg zijn 80.000 mensen, geloof ik, zo'n beetje. Dus is het erg veel. Mm. Maar ja, het is net zoals dus het politieapparaat, de huiseigenaren, hebben zich dankzij voorbeeld Duitsland, wat ook wel logisch is, 40% van de marktwirtschaft, dus van de economie in Salzburg, is Duits. Duits kapitaal, veel Duitsers die daar hun bedrijfjes hebben, of bedrijfjes, het is ook geen industriestad, het is een toeristische stad, dus je hebt daar een aantal winkeltjes en het is allemaal Duits. Ja, die zijn al zo ver geperfectioneerd, dat zij hun woningen, hebben zij dus water en licht, hebben ze aan en water lopen, zodat je dus niet aan de elektriciteitsrekeningen kan zien, want je zou dus eventueel bij het energiebedrijf die lijsten kunnen nagaan, waar geen energie verbruikt wordt. Dat is een methode die wij uit Duitsland gehoord hebben.